Audio Now.
Einen schönen guten Morgen Ihnen, meine liebe, treue, heute wichtig Community. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Ich bin immer noch Michel Abdullahi. Hier ist für Sie heute wichtig. Wie versprochen nehme ich Sie in diesen Tagen ein wenig mit auf meine Reise, gerade aus dem SBB. Das ist die Bahn der Schweiz. Auf dem Weg von München nach Zürich. Wir erreichen wahrscheinlich im Laufe dieses Textes Winterthur. Ich habe heute, kann ich mal machen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, wie man noch einen anderen Podcast, nämlich Unterwegs mit. Und ich habe heute Sarah Nuru bei mir gehabt, die ich von München nach Zürich begleitet habe. Und deswegen machen wir das heute quasi mit einem anderen Team. Professionell, Ton und allem drum und dran, aus der Bahn hier. Und wenn Sie treuer Gast sind, dann wissen Sie, wenn ich Ihnen sage, die Toiletten der Schweizer Bahn sind ein bisschen kleiner, deswegen machen wir das aus dem Abteil heute hier. Wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie, worum es geht. Wir haben hier Kinder, wir haben hier normale Menschen, wir haben hier Schaffner. Das ist mir egal. Ansonsten hätten Sie keine Folge und Sie wissen, ich bin gerne für Sie im Einsatz. Also genießen Sie heute mit mir die Fahrt durch die Schweiz in Ihrem Kopf. Es war das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl in der Geschichte der CDU. Meine Damen und Herren, Armin Laschets Wahlkampf ist historisch gescheitert. Und jetzt steht die Partei vor dem Neuanfang. Die Frage ist nur, mit wem? Wer kann die CDU in Zukunft führen? Das haben wir eine CDU-Politikerin gefragt, die das wissen sollte, wie kaum eine andere. Denn Lilly Fischer ist erst 21 Jahre alt und damit deutlich mehr CDU-Zukunft, als Friedrich Merz es jemals wird sein können. Sie fährt heute zum Deutschlandtag der Jungen Union und hat für uns eingeschätzt, wie es mit der CDU weitergeht. Zunächst aber das Wichtigste für Sie im Überblick, kurz und knapp. Norwegen stuft den Mord an 5 Menschen in Kongsberg als Terrorakt ein. Frankreich verbietet Plastikverpackungen für Obst und Gemüse. Und der erste FC Saarbrücken öffnet sein Stadion als erster deutscher Profiklub uneingeschränkt. Eigentlich wollte die Welt den Hunger bis zum Jahre 2030 besiegt haben. Stattdessen zeichnen sich Rückschritte ab. Nach dem nun veröffentlichten Welthungerindex gehen 811 Millionen Menschen, 811 Millionen Menschen jeden Abend hungrig ins Bett, meine Damen und Herren. Das sind 10% aller Menschen auf der Erde. Davon sind 41 Millionen sogar akut von einer Hungersnot bedroht. Betroffen besonders Jemen, Somalia, Südsudan, Madagaskar, aber auch Afghanistan. Zu den verheerendsten Hungertreibern gehören weiterhin Kriege und Konflikte, der Klimawandel sowie neuerdings die Folgen der Pandemie. Während ich das hier vorlese, sehe ich ganz, ganz viele Menschen um mich herum, die hier ganz fröhlich im Zug sitzen und ganz, ganz viel essen und ein ganz süßes, wohlgenährtes Kind und stelle mir immer wieder vor, warum trifft es einige Menschen in anderen Ländern anders als bei uns, meine Damen und Herren. Die Welthungerhilfe fordert politische Initiativen, um Konflikte weltweit einzudämmen und vor allem auch finanzielle Hilfen für Projekte. Ab dem 31. Oktober findet die UN-Klimakonferenz in Glasgow statt. Auch dort wird das Thema auf die Tagesordnung kommen. Und wenn man das so verliest, dann denkt man erst so wirklich darüber nach. Und ich hoffe, Sie genauso und nehmen das nicht nur als irgendeine Meldung heute wahr. Nun, also doch, die Landeswahlleitung in Berlin will Einspruch gegen die Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl einlegen. Wir erinnern uns, es haben Wahlzettel gefehlt oder wurden vertauscht. Und noch gravierender, Menschen haben nach 18 Uhr, also nach den ersten Prognosen, noch ihre Stimme abgegeben. In 2 Wahlkreisen könnte es nun also zu einer Wiederholung der Wahl kommen. Chaostage in Berlin. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, unsere Hauptstadt zieht die Probleme an wie ein Magnet. Nach einer kleinen Berichterstattungspause steht der BER ja nun auch wieder voll im Fokus. Schlangen durch den gesamten Flughafen und Passagiere, die aufgefordert werden, 4 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Na, vielleicht hat das auch etwas Gutes. Die Passagiere sind so genervt, dass sie das nächste Mal vielleicht doch lieber, wie wir heute, den Zug nach Frankfurt oder München oder eben Zürich nehmen. Der BER wird zum Klimaretter. Auch was Schönes. Im Bundestag ist ein Streit um die Mitte entbrannt, also ausnahmsweise erstmal vor allem räumlich. Es geht um die Sitzordnung. Die FDP will im Bundestag nicht mehr neben der AfD sitzen. Kann man verstehen. Kein normaler Mensch möchte das. Die Liberalen haben sich darüber beschwert, nämlich über die ständigen Pöbeleien und die sexistischen Äußerungen der AfD. Eine schöne Zeit war das nicht, sagte der FDP-Abgeordnete Frank Sitter über die vergangenen 4 Jahre mit den neuen Nachbarn. Doch für eine andere Sitzung gibt es auch noch andere Gründe. Bislang sah der Bundestag so aus. Rechts, ganz außen, die AfD, dann kam die FDP, in der Mitte waren Union und Bündnis 90 die Grünen platziert, weiter links dann die SPD und ganz links die Linke. Die Sitzordnung im Bundestag ist Spiegel der Parteiposition. Jetzt ist es aber so, die FDP als liberale Partei sieht sich eher als Partei der Mitte und möchte daher auch mittig im Parlament sitzen. Würde die FDP im neuen Bundestag aber nach links rücken, dann müsste die Union wohl weiter nach rechts. Doch das will die Union wiederum nicht. Kommt nun aber eine Ampelkoalition zustande, dann ist klar, dass die drei Parteien gerne beieinander sitzen würden. Mit einer einfachen Mehrheit im Plenum könnten sie die neue Sitzordnung dann beschließen und die Union also zur AfD rücken. Oh weh, meine Damen und Herren. Hoffen wir mal, dass das kein schlechter Einfluss ist. Denn der Einzige, den das so richtig freuen würde, nämlich Hans-Georg Maaßen, der sitzt ja nun nicht mehr im Bundestag. Es ist das erste Mal, dass Armin Laschet sich seit dem miesen Abschneiden bei der Bundestagswahl bei einer großen öffentlichen Parteiveranstaltung zeigt. Am heutigen Freitag beginnt in Münster der sogenannte Deutschlandtag der Jungen Union. Dabei wollen die jungen Unionler vor allem, wie sie auf ihrer Webseite schreiben, ein ehrliches Resümee ziehen, die Ergebnisse diskutieren und gemeinsam die Union auf den richtigen Kurs bringen. Für das ehrliche Resümee ist dann wohl Armin Laschet da. Für den richtigen Kurs haben sich noch ein paar andere Namen angemeldet, unter anderem Generalsekretär Paul Ziemiak, der CDU-Fraktion Vorsitzender Ralf Brinkhaus und Gesundheitsminister Jens Spahn werden ebenfalls da sein. CSU-Chef Markus Söder hat sein Kommen spontan abgesagt. Die große Frage ist, wer kann die CDU retten? Das hat mein Kollege Frederik Löbnitz, die 21-jährige CDU-Politikerin Lilly Fischer, gefragt. Lilly Fischer ist Stadträtin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in Erfurt, fährt heute auf den Deutschlandtag der Jungen Union und war vor der Bundestagswahl, falls Sie sich erinnern, Teil unserer Serie Die zweite Reihe, in der wir junge PolitikerInnen vorgestellt haben. Damals sagte Lilly Fischer im Interview, sie sei optimistisch, dass Armin Laschet Kanzler würde. Das hat ihr nun nicht geklappt. Daher die Frage, wie geht es jetzt weiter mit der CDU?
Hallo Lilly.
Hi.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja schon mal mit dir gesprochen vor anderthalb Monaten. Da stand die Bundestagswahl gerade noch bevor und damals sagtest du, du seist optimistisch, dass Armin Laschet Kanzler würde. Das hat ja nun nicht so ganz geklappt. Er ist tatsächlich ja historisch gescheitert, kann man sagen. Was ist denn passiert?
Ja, ähnlich schlecht muss man leider sagen wie 2017, 8% Verluste und da ist viel passiert, da ist vor allem viel schiefgelaufen. Angefangen von, finde ich, einer Kampagne, die ausbaufähig ist und aber auch natürlich viel, ich glaube, dass gerade was unsere Mitgliedschaft angeht, viel rund um die Frage der Kanzlerkandidatur allein auch schon schiefgelaufen ist. Und wir haben alle Wahlkampf gemacht, wir standen alle am Stand und natürlich ist häufig das gefallen, dass man am Stand stand und meinte, ach Mensch, ich bin immer ein CDU-Wähler, aber das ist nicht mein Kandidat. Und ich war ja, bin ich ja ehrlich, habe ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, ich war zweimal für jemand anderen, als es um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur ging, aber ich war überzeugt von Armin Laschet und bin es, dass er ein guter Kanzler werden würde. Insofern habe ich auch überzeugt Wahlkampf machen können, aber jetzt ist natürlich viel zu tun. Ich glaube aber, dass diese Einbußen, minus 8 Prozentpunkte, nicht nur durch den Wahlkampf von Armin Laschet gekommen sind, sondern durch 4 Jahre Tohuwabohu in der Partei.
Armin Laschet alleine kann ja wahrscheinlich nicht Grund sein, tatsächlich, wie du ja auch sagst, dass die Partei so abgerutscht ist. Was sind denn da, was können denn inhaltlich Probleme gewesen sein, die einfach nicht so in den Griff zu bekommen waren?
Inhaltlich ist ein ganz wichtiger Stichpunkt oder ein ganz wichtiges Stichwort vor allem, weil inhaltlich ist wenig passiert. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn man jetzt CDUler fragen würde, wofür steht denn eigentlich die CDU, kriegst du entweder von jedem eine andere Antwort oder von irgendjemandem vielleicht auch gar keine Antwort. Wir haben unsere Kernthemen, finde ich, aus dem Blick verloren. Irgendwann hieß es mal, die CDU ist die Partei für Wirtschaft, die Partei für Familie und die für innere Sicherheit. Und wenn sie das wollen, wählen sie uns. Was war denn jetzt der große Claim? Das Thema, das wir auf dem Plakat draufgeschrieben haben, das griffig war. Wir haben draufgeschrieben, klimaneutrales Industrieland. Was ein ganz wichtiger Ansatz ist, aber klimaneutrales Industrieland ist so ein sperriger Begriff, den ja nicht mal ich so richtig erklären kann. Ne? Und das ist so, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wieder zu den Kernthemen zurückzukommen und sich klar und deutlich auch zu positionieren.
Wobei das ja eher Slogans sind, mehr denn Inhalte. Also was sind denn sozusagen diese Kernthemen, zu denen die CDU zurückfinden muss?
Na, um es mal ganz konkret zu machen, gerade wenn es um die Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt geht, finde ich, dass die CDU ganz konkret bei dieser Forderung, die Annegret Kramp-Karrenbauer in den Raum gestellt hat, nach dem Gesellschaftsjahr auch bleiben sollte. Das ist etwas ganz konkret Inhaltliches, dass wir sagen, wir sind die Partei, die Stadt und Land, die gesamte Gesellschaft zusammenführen möchte und dafür führen wir das Gesellschaftsjahr ein. So, das ist was ganz Konkretes, Griffiges, finde ich. Und ich meine, jetzt vergleiche ich das mal mit der SPD-Kampagne, wenn es um Inhalte geht. Die haben auf einer Großfläche genau 3 Themen plakatiert. Davon mal 2 rausgegriffen, stabile Renten und 12 Euro Mindestlohn. Und das ist griffig. Man liest das und weiß genau das, was sie da versprechen. Bei uns ist es nicht griffig genug gewesen. Sichere Arbeitsplätze ist noch nicht fest genug.
Aber kann das nicht auch sein, also den größten Zuwachs hatten die Parteien, die am deutlichsten den Status quo attackiert haben. Könnte es auch einfach sein, dass die Werte der CDU vielleicht gar nicht mehr gesellschaftlich zeitgemäß sind?
Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass wir es falsch kommunizieren. Am Ende, ich bin der festen Überzeugung, dass wir Volkspartei sind und Volkspartei bleiben müssen. Und insofern stecken wir auch die Themen immer noch gesamtgesellschaftlich ab, aber wir scheinen die Leute nicht mehr binden zu können in der Form. Man muss halt auch dazu sagen, ja, am Ende war es eine Kandidatenwahl und die SPD hat das gewonnen, hat auch in Ordnung Zuwachs gehabt, die aber am Ende, wenn man es so möchte, Teil des Status quo war. Sie war ja Teil der Bundesregierung.
Du sagst, es war eine Kandidatenwahl. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Heute beginnt der Deutschlandtag der Union. Und bei dem haben sich ja auch die CDU-Spitzenpolitiker, zum Beispiel Jens Spahn, Ralf Brinkhaus, Paul Ziemiak angekündigt. Was erwartest du jetzt von denen?
Von den Spitzenpolitikern erwarte ich, dass sie uns ehrlich zuhören und nicht versuchen, sich für jeden Mist zu rechtfertigen, sondern einfach mal die Kritik aufnehmen und nach vorne blicken. Und ich bin auch auf dem Deutschlandtag und ich muss ehrlich sagen, der Programmpunkt, auf den ich mich am meisten freue, ist die Wahlanalyse mit unseren Generalsekretären Markus Blume und Paul Ziemiak. Weil ich mir vorstellen kann, dass wir dort wirklich auch ehrlich ins Gericht gehen werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, muss man das auf so einer öffentlichen großen Veranstaltung wie dem Deutschlandtag machen? Das ist eine berechtigte Frage, aber wir müssen es in jedem Fall tun. Eine ehrliche Aufarbeitung darf nicht nur als Phrase im Raum stehen, sondern muss genauso passieren.
Das Wahldebakel sozusagen analysieren ist das eine, nach vorne schauen das andere. Wer glaubst du denn, kann die CDU jetzt retten?
Oh, wer kann die CDU retten? Die gesamte Partei kann die CDU retten. Am Ende liegt es an jedem Einzelnen von uns, an jedem Mitglied den Arsch hochzukriegen, zu sagen, okay, war scheiße und so machen wir es besser. Und insofern glaube ich nicht, dass irgendwie eine leuchtende Figur an der Front das nach vorne bringen kann, sondern diese leuchtende Figur an der Front muss zusammenhalten und zusammenführen.
Was ich mich trotzdem frage, ist so ein bisschen, ob die CDU nicht gerade ein Imageproblem hat, ein Stück weit. Also ob die CDU nicht sowas bräuchte wie eine Kevin Kühnert-Doku anstatt einer weiteren Rezo-Zerstörung.
Wir haben ja gerade, oder was ja nach der Wahl auch wieder laut geworden ist, ist dieser Ruf nach einem deutschen Sebastian Kurz für die CDU. Ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass uns ein deutscher Kurz guttun würde, aber das Momentum, das Sebastian Kurz damals für die ÖVP geschaffen hat, dieser charismatische Politiker, der die Partei komplett ummodelt, neu brandet, den türkisen Anstrich im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Ich finde nicht, dass wir als CDU türkis werden müssen. Wir müssen unsere eigene Farbe nennen und wir müssen unsere eigene CDU sein. Aber dieses Momentum des Aufbruchs, sich neu zu erfinden, das brauchen wir in jedem Fall. Eine Kevin Kühnert-Doku, die im Übrigen auch nach der Wahl kam und nichts mit dem Wahlergebnis, glaube ich, zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob die uns voranbringt, weil das ist wieder so ein Fokus auf eine leuchtende Figur, sondern ich habe gestern mit Ronja Kemmer ein ganz tolles Interview gehabt. Und Ronja Kemmer hat da eine wunderschöne Sache gesagt, nämlich, dass wir Themen mit Köpfen besetzen müssen. Dass unsere Themen auch verbunden werden müssen mit dem Politiker, der es am authentischsten nach außen trägt. Dass vielleicht auch mal zweite, dritte Reihe dadurch nach vorne gezogen wird, weil wir so viele begabte Menschen haben. Das Imageproblem entsteht nicht nur durch eine Person, sondern das Imageproblem besteht meines Erachtens daraus, dass wir nicht mehr konkret genug sind und Themen nicht mehr konkret genug bespielen.
Also sowas, was Markus Söder versucht, wofür er ja auch kürzlich kritisiert wurde für seine One-Man-Show von der Jungen Union, sowas braucht die CDU nicht mehr, sagst du?
Markus Söder führt erfolgreich seine Partei. Insofern, glaube ich, können wir uns manchmal auch ein bisschen was von der CSU abschauen.
Jetzt sind ja vor allem viele männliche Namen gefallen. Wie ist das denn eigentlich mit Frauen in der CDU? Spielen die da noch eine größere Rolle?
Ja, wir haben auch tolle Frauen. Wir haben 18 Jahre lang eine Parteivorsitzende gehabt, dann nochmal 2 Jahre eine Frau als Parteivorsitzende. Also wir können das auf jeden Fall. Mich stört das ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass aktuell als Parteivorsitzende nur Männer im Gespräch sind. Am Ende bin ich gespannt, wer sich als erstes outen wird und sagen wird, ich kandidiere für den Parteivorsitz. Und das wird jetzt, glaube ich, die spannendste Frage. Und dass das nur Männer sind, das ist dann so. Wir haben auch ganz viele tolle junge Frauen, generell Frauen. Davon sind auch einige auf dem Deutschlandtag zu sehen. Deswegen bin ich ganz optimistisch.
Okay, also dass die CDU womöglich ein bisschen zu alt und ein bisschen zu männlich, vielleicht auch ein bisschen zu weiß ist, das würdest du jetzt nicht unterschreiben.
Die CDU ist in ihrer Gesamtmitgliedschaft auf jeden Fall zu alt und sie ist auf jeden Fall zu männlich. Das ist Fakt. Aber das ist was, was ich jetzt in der konkreten Frage des Parteivorsitzes nicht kritisiere, sondern in der Gesamtheit der Partei. Ich glaube nicht, dass die CDU ein Frauenproblem hat, aber wir haben ein Problem mit Frauen in der Partei. Also wir bespielen ja immer noch fast 50% unserer Wählerschaft sind Frauen. Das waren früher immer sogar über 50%. Aber wir können Frauen nicht davon überzeugen, in unsere Partei einzutreten. Und das finde ich viel eher die Frage, wie richten wir uns strukturell aus? Und zu weiß finde ich immer so einen dämlichen Vorwurf, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass wir diverser sein könnten in jedem Fall. Aber Joe Cialo ist doch das beste Beispiel dafür, dass wir divers handeln können. Also ein schwarzer Mann im Zukunftsteam, ich glaube, das haben nicht viele der CDU zugetraut. Und trotzdem war das ein mega guter Aufschlag. Und Joe Cialo ist ja auch einfach ein toller Kulturpolitiker.
Auf jeden Fall, nur ist er so ein bisschen auch ein solitäres Ereignis natürlich in der CDU, oder?
Nö, würde ich nicht so bezeichnen.
Okay, alles klar. Dann sage ich vielen Dank, Lilly Fischer, und wünsche viel Spaß und viel Erfolg auf dem Weg in die Zukunft jetzt beim Deutschlandtag der Jungen Union und dir persönlich natürlich auch.
Vielen Dank, Frederik.
Heute nicht ich.
Skandal in der Gemeinde Ehrenberg, die letzte Filiale einer Bank, der Kontoauszugsdrucker und auch noch der Geldautomat werden abgebaut, meine Damen und Herren. Nach 130 Jahren ist die VR-Bank dort nun also Geschichte. Die Geschäfte haben Angst, dass die Menschen dort auch nicht mehr einkaufen. Die Kunden haben Angst, dass sie nicht mehr so schnell an Bargeld kommen. Tja, und ich frage mich, nutzen die denn gar kein Online-Banking oder bezahlen die nicht mal per Karte? Also, ich brauche ja nicht mal eine Bankkarte, um zu bezahlen. Geht alles ziemlich kontaktlos mit dem Handy. Und ich weiß, das ist ein ganz, 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 ganz großer Aufreger in Deutschland. In skandinavischen Ländern lassen sich jetzt immer mehr kleine Chips in den Handballen implantieren, meine Damen und Herren, mit denen sie dann bezahlen können. Amazon eröffnet immer mehr Läden, in denen ganz einfach beim Rausgehen automatisch per Smartphone bezahlt wird. Und überhaupt verkommt Bargeld vielerorts zu Altpapier. Ich freue mich schon auf Ihre Kommentare, aber seien Sie nicht traurig. Schauen Sie in die Zukunft. Wir alle müssen eben mit der Zeit gehen. Und wenn Sie doch aufs Bargeld bestehen, dann heute ab auf die Demo in Fulda. Ab 15 Uhr wird für den Erhalt der letzten Bank in Ehrenberg demonstriert. So, das war's für heute. Wir erreichen gleich Winterthur. Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Verständnis und ein bisschen Zugfahren im SBB heute. Ab Montag werden wir uns die Argumente der sogenannten Impfverweigerer mal anhören. Seien Sie gespannt. Das ist alles manchmal gar nicht so einfach und eindimensional, wie es wirkt. Habe ich selber persönlich gelernt. Aber dazu am Montag ab 5 Uhr mehr. Haben Sie ein schönes Wochenende. Abonnieren Sie uns, geben Sie uns Feedback, schreiben Sie uns heute@stern.de. In der Redaktion für Sie im Einsatz Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Und ganz liebe Grüße an Andolin Sonn, der heute produziert und versucht, Kindergeschrei, Bahnstimmung und anderes rauszubekommen aus dem Podcast. Bis dahin, machen Sie was draus, haben Sie ein schönes Wochenende. Ihr Michel Abdullahi.
Audio Now.